Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Zwischenspiel aus dem Opernhaus Zürich. Mein Name ist Klaus Spahn und ich freue mich heute ganz besonders, den Entertainer, Fernseh-Talkmaster, Bühnenkünstler und neuerdings auch Richard-Wagner-Experte Harald Schmidt bei mir zu Gast zu haben. Vielen Dank, Herr Schmidt, dass Sie gekommen sind.
Danke für die Einladung, wie man in solchen Fällen sagt. Ich fühle mich geehrt.
Der Grund, warum Sie hier sind, ist folgender. So beginnt die Götterdämmerung, der letzte Teil von Richard Wagners Ring des Nibelungen. Gestern Abend hatte die Götterdämmerung am Opernhaus Zürich Premiere. Damit ist der neue Zürcher Ring komplett, Richard Wagners Opus Summum in einer neuen Szenierung von Andreas Homoki, musikalisch geleitet von unserem Generalmusikdirektor Gian-Andrea Noseda. Und Sie, Herr Schmidt, waren gestern Abend in der Premiere dabei. Wie war der Applaus?
Rhythmisch. Was ja die größte Stufe ist, auch Standing Ovations. Einzelne Besucher sagten mir, sie wären überrascht gewesen, nur 4 Vorhänge. Habe ich nicht gezählt, aber es war Jubel. Unglaublicher Jubel für die beiden Hauptdarsteller, Klaus-Florian Vogt und Camilla Nylund. Ja, und gab's. Ich könnte mir vorstellen, dass das Züricher Publikum ja nicht allzu leicht auf den Sitzen steht. Also zum Beispiel in Köln gibt es Standing Ovations, wenn einer seinen Text kann. Ja, da sind wir doch mehr karnevalistisch geprägt. Und eine arbeitsame, asketische Stadt wie Zürich, da will man, glaube ich, schon allerhöchste Höchstleistung. Und in meiner Wahrnehmung wurde die gestern Abend geliefert.
Wobei man sagen muss, Standing Ovation gab's vor Corona weniger. Ich weiß auch nicht warum, aber es hat sich jetzt, man sieht mehr Standing Ovation.
Könnte natürlich nach 6,5 Stunden auch sein, dass man einfach wieder Blut in die unteren Körperteile fließen lassen möchte. Aber gestern Abend war es der Leistung geschuldet. Also das war ja klar zu sehen, wo die Leute dann aufsprangen. Und ich fand es auch einen grandiosen Abend.
Wie war denn Ihr Applaus?
Ja, ich habe immer Schwierigkeiten sozusagen in so rhythmisches Geklatsche mit einzufallen, weil das dann doch sehr so selbstreferenziell aus Sicht des Publikums wirkt. Aber ich war voller Begeisterung, wirklich für das Ensemble und da noch eine extra Portion für Siegfried und Brünnhilde.
Sind Sie Bravo-Rufer?
Nein. Nein, also ich rufe teilweise Bravo für mich, wenn ich mich selber verbeuge. Ich bin ja wirklich also ein Schmierenkomödiant vor dem Herrn, ein klassischer Kantinenschauspieler. Und wir haben das in Augsburg so gemacht, dass wenn wir uns verbeugt haben, beim nach unten gehen, haben wir selber gerufen. Aber diese Bravo-Rufe, das ist nicht so mein Ding.
Wenn Bravi, Brava.
Ja. Was heißt denn Brava? Ich habe das erlebt, dass Orchestermusiker auf dem Gang sagen Brava, Brava.
Ja, die weibliche Form.
Und was ist der Unterschied zum Bravo?
Für die Sopranistin Brava, für den Tenor Bravo.
Ach so, und was dass der Musiker das zu mir gesagt hat bei einer Aufführung, ist wahrscheinlich der Zeitenwende geschuldet.
Ja. Jetzt, Sie müssen uns überhaupt erstmal erklären, warum Sie Gast des Rings im Opernhaus Zürich waren.
Ja, die Walküre konnte ich leider noch nicht sehen, aber die 3 anderen Sachen habe ich gesehen und stelle fest, parallel zu Siegfried, das heißt großer Enthusiasmus, keine Ahnung, ja, als Figur. Ich kriegte eine Nachricht von Andreas Homoki, den ich vorher auch gar nicht kannte persönlich, ob ich nicht im Rahmen des Rings in Zürich so eine Art Late-Night-Show machen möchte. Ursprünglich haben wir gedacht, vor jeder Premiere, aber dann habe ich gemerkt, das trägt für mich vom Inhalt her nicht. Dann haben wir es einmal gemacht, hat sehr gut funktioniert und jetzt machen wir es nochmal, wenn dann der Ring als kompletter Zyklus gespielt wird. Ich hatte keine Ahnung vom Ring, ich hatte keine Ahnung von Wagner, was aber eigentlich im Nachhinein ideale Voraussetzungen waren, weil ich mich halt so reingegraben habe und dann wirklich in diesem Kosmos versunken bin.
Was sind die interessanten Aspekte des Phänomens Wagner?
Also zum einen mal schon die schiere Arbeitsleistung, also dieses unfassbare Pensum. Ja. Dann in Kombination mit dem sehr bewegten Privatleben, ständig auf der Flucht, permanent in Geldnot. Permanent irgendwelche Frauengeschichten, ja. Dieser Wahnsinn, das Gesamtkunstwerk zu erschaffen. Ich baue mein eigenes Theater, selber dort rumkriechen zu sagen.
Der Größenwahn.
Die Planke, ja. Also absolut fantastisch. Und dann natürlich, was ich im Rahmen der Beschäftigung dann festgestellt habe, 12 Jahre Pause zwischen ersten und zweiten Teil Siegfried, wo er sagt, ich muss jetzt auch mal was Leichteres schreiben, was einfacher für die Häuser aufzuführen ist, einfacher zu besetzen, wo die Leute ein bisschen beschwingt rausgehen, Ergebnis Tristan und Isolde. Und das Tolle ist ja, es ist auserforscht eigentlich, der Bereich. Es gibt unglaublich tolle Bücher, auch für den Laien verständlich. Und sie finden natürlich auch alles auf YouTube. Ja, das sind dann so, ich bin ja dann auch jemand, der sehr von der Theaterpraxis herkommt, lese dann, dass zum Beispiel, gerade was die Götterdämmerung angeht, in den Aufführungen, die Hans Knappertsbusch dirigiert hat, jeder Teil 10 Minuten länger gedauert hat als bei anderen und so. Ja, und sowas finde ich natürlich. Die Frage ist, wer hat dann die Luft für diese 10 Minuten? Das kann ja nur heißen langsame Tempi. Und da müssen die Sänger dann ja irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Ja.
Ich glaube, gestern Abend waren wir eher auf der schnellen Seite, was die Tempi angeht.
Ja, ich kann's nicht beurteilen. Ich fand's grandios, ja, weil ich's bei allem, ich sag mal, bei allem Kabum, ja, also auch ungeheuer transparent fand. Mhm. Ja, oft ist es dann so, dass es ja dann irgendwie in so einer quasi emotionalen Wolke ein bisschen alles verschwimmt, aber das war gestern eine grandiose musikalische Leistung.
Ich glaube, das zeichnet den Ring von Gianandrea Noseda wirklich aus, dass nicht alles geraunt ist, dass es nicht alles schon auf der Metaebene weitergedacht ist und mythisch vernebelt ist. Ich glaube, er ist halt einfach auch Italiener.
Ja, ich glaube, er ist ein Weltbürger. Also ich habe ihn ja kurz erlebt, wie er sich dann bedankt und so. Das hat ja auch was wahnsinnig amerikanisch Broadway-haftes im allerbesten Sinn. Ja, verstehen Sie, was ich meine?
Also absolut.
Es ist nicht sozusagen der vergeistige Künstler, der sagt, ich kann 4 Wochen vorher und nachher nicht angesprochen werden, sondern er sagte dann gestern Abend hinterher auf der Premierenfeier, it's not a One-Man-Show. Ja, und das finde ich
ja nicht ganz falsch.
Ja, natürlich, ja. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man entwickelt ja auch dann den Spaß dran, die Leitmotive, das große Thema zu erkennen. Was taucht wo wieder auf? Was taucht in veränderter Form auf und so? Also ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Bammel vor 6,5 Stunden. Es war unglaublich.
Wie sind Sie mit der Länge klargekommen?
Sehr gut.
Ja,
ich hab die Gänge.
Schmerzende Knie, dicke Füße.
Nix. Ich bin ja 66 geworden und da muss man dazu stehen. Da wurden natürlich die Schuhe heimlich abgestreift, schon im ersten Teil.
Da muss ich sagen, großes Thema in Bayreuth.
Ja.
Also wenn man die Schuhe ausziehen will, muss man sich nach vorne beugen, um an die Schnürsenkel zu kommen.
Ja.
Dann ist man ungefähr 3 Zentimeter vom Nackenschweiß des Vorsitzenden entfernt. Also es ist so nicht.
Ja, aber vielleicht
hast du mich nicht getraut.
Vielleicht wollte Wagner das so. Ich weiß nicht, ob es noch einen Komponisten gibt, der weltweit so viele Süchtige hat wie Wagner. Also ich habe dann teilweise in den Pausen Leute auch kennengelernt, die Aufführungen oder Sängern hinterherreisen.
Ja, das ist so. Aber jetzt noch mal ganz konkret zu Ihnen. Ich meine. Erste Götterdämmerung, packt sie das? Macht das was mit Ihnen? Was macht das mit Ihnen?
Ja, es macht nichts mit mir, weil ich natürlich diesen Formulierung ablehne. Ja, wenn es was mit mir machen würde, würde ich ja einen Podcast für eine deutsche Tageszeitung machen oder sowas. Ja,
wo aber es wird doch gerne gefragt, was macht das mit
Ihnen? Ja. Wo ich versuchen muss, jung rüberzukommen, aber letztendlich werden die Abonnenten dann doch durch eine neue Kaffeemaschine gewonnen. Ich fand es enorm beeindruckend.
Ich meine, wir erleben immerhin einen Weltenbrand.
Ja, gut, da könnte man ja natürlich jetzt sagen, mein Gott, das ist ja die Oper der Stunde. Ja, also das ist, wenn ich überlege, was weltweit los ist und dann da Götterdämmerung. Es ist vielleicht sogar die Oper der Stunde. Man sollte aber nicht vergessen, es geht positiv aus. Ja, ich habe die Tonart.
Sehen Sie das so?
Mir ist die Tonart entfallen, aber als Freund der Klappentextbildung habe ich natürlich gelesen, dass es, ist es D-Dur, ist es Des-Dur, ist es irgendein Dur-Akkord.
Will ich mich jetzt auch nicht
festlegen. Ja, in dem es endet und das ist zu hören. Also den Unterschied zwischen Dur und Moll höre ich. Und das ist ja auch eigentlich im Bühnenbild sehr schön dargestellt, alles auf Anfang. Es ist wieder dieses weiße, großbürgerliche, die Räume ohne Möbel. Und das ist ja auch definitiv so, auch nach den allergrößten Katastrophen geht es weiter. Also aktuelle Formulierung, jetzt schon an the day after denken.
Ja, diese klar, ich meine, das Zirkulare am Ring, dass am Ende eines Ringes ein neuer beginnt, das ist, glaube ich, ganz oft so in den Interpretationen. Aber wie dystopisch,
ja, um einen toll, ja, danke.
Wie danke. Dystopisch ja. Der Ring in der Inszenierung endet, das ist natürlich doch eine Frage der Interpretation. Ich glaube, Andreas Homoki wollte es nicht so hochhängen, wollte sagen, die Götterwelt geht unter. Und
ja, aber Wotan sitzt ja am Schluss in dieser Aufführung und guckt sich mit modernster Technik, das heißt, Wotan ist im digitalen Zeitalter angekommen. Ich hatte sogar den Eindruck, er ist der KI aufgeschlossen gegenüber. Er guckt sich sein Bild an, das brennt, ohne zerstört zu werden. Also das Bild brennt videotechnisch. Und was ja auch das Positive ist, der Einzige, der den ganzen Ring überlegt, ist der böse, eklige Alberich, der ja überhaupt eine zentrale Figur hat. Denn hätten die Rheintöchter ihn am Anfang ein bisschen rangelassen, wäre nach 10 Minuten der Ring überhaupt zu Ende. Also die Interpretationsmöglichkeiten sind da sicher grenzenlos, aber der Vorteil bei der Inszenierung von Andreas Homoki ist, man kriegt einfach ganz klar die Story mit. Und da kann sich ja jeder seinen Subtext dazu selber machen. Aber trotzdem würde ich sagen, endet der Ring musikalisch positiv.
Na, es gibt dieses berühmte Erlösungsmotiv am Ende, ja, das Richard Wagner in der Walküre schon gebracht hat, wenn Sieglinde feststellt, dass sie schwanger ist. Das heißt, da ist sozusagen die Frucht und die Zukunft musikalisch gefasst. Und das kommt ganz am Ende. Das ist sozusagen das große Hoffnungsmotiv. Können wir kurz anhören? Den Schluss habe ich vorbereitet. Das war der Schluss der Götterdämmerung. Ich habe eine Aufnahme rausgesucht, eine ganz berühmte Aufnahme von Georg Scholti mit den Wiener Philharmonikern. Jetzt haben wir dieses Erlösungsmotiv gehört.
Da habe ich mir gestern Abend gedacht, das hat natürlich für alle Zeiten, für jeden Filmkomponisten den Maßstab gesetzt. Ja? Also wenn jemand das nicht kennt, dann könnte auch meinen, das wäre für eine große Romantic-Comedy, die Musik, wo das Paar sich findet.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf, was Sie gesagt haben zur Regie von Andreas Homoki, ja, der also ja auch selbst sagt, ich will eigentlich die Geschichte so erzählen, ja, wie sie geschrieben ist. Das ist bei Ringinszenierungen, von denen es ja im Moment auch ganz, ja, viele gibt, nicht immer der Fall, weil man als Regisseur oder als Regisseurin denkt, ja, dieser Stoff ist so metaphorisch, ist so welthaltig, den muss ich doch auf die Gegenwart von heute beziehen. Wie denken Sie darüber?
Sehr heikles Thema, ja, weil ich würde mal sagen, der Ring ist schon ziemlich selbsttragend. Ja, also wenn ich mich auf die Musik verlasse und auf den Text, der zwar natürlich teilweise beim ersten Lesen gar nicht zu kapieren ist, ja, dann ist ja da schon alles drin. Und ich finde eben das Großartige in der Inszenierung von Andreas Homoki, dass man wirklich die Story mitkriegt. Ja, also, und da kann sich ja jeder seine Assoziation dazu stellen. Aber wenn ich jetzt, ich habe nur die Kritik gelesen, dass in Bayreuth ist Ring ein Kind. Ja, da muss ich natürlich dann schon sehr, sehr, sehr gute Argumente haben, um das durchzuziehen. Aber mit diesen, ich hatte auch mal so für mein Bühnenprogramm die Pointe, wenn ich in den Meistersingern nach 10 Minuten kein Hakenkreuz auf der Bühne sehe, rufe ich den Kulturdezernenten an, was da schief läuft. Ja, also das wissen wir alles oder man kann das alles wissen. Ja, und nochmal eine Parallele und nochmal ein Hinweis. Aber zum Beispiel, was ich mir in der Vorbereitung auf meinen Abend da angeguckt habe, war das Rheingold von Castorf in Bayreuth. Und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Ja. Da hat es auch funktioniert. Das spielt an so einer Midwestern-Tankstelle.
Öl, es geht ums Öl.
Es geht ums Öl. Und da schrieb dann ein Kritiker, es ist ein Mythos durch den anderen ersetzt. Ja. Also der Mythos des Wilden Westens ersetzt den Wagner-Mythos. Das hat für mich funktioniert. Generell muss man sagen, was natürlich heute schon ist, was Sänger heute schauspielerisch können. Also mit Standbein, Spielbein vorne zu stehen und sagen, ich kann mich nicht bewegen, aber ich habe die Röhre, das ist vorbei, das ist schon beachtlich. Und ich habe das auch immer wieder festgestellt, dass Sängerinnen und Sänger das einfordern. Also ich will spielen, ja. Warum macht die Figur das und so? Und also mit allen Interpretationen, ich habe es leider sehr oft erlebt, dass das Publikum, wenn die Ansage gemacht wird, aufgrund von Erkrankungen im Personal heute Abend nur Konzertant, erleichtert aufatmen.
Aber ich bin jetzt schon mal beruhigt, dass Sie nicht, dass Sie kein Verfechter sind dessen, was konservative Operngänger Werktreue nennen.
Ja, nee, weil was soll das Werk sein? Ja, heißt in gewisser Weise, was mir sehr gut gefällt, ist, das Rheingold hier fängt ja an im Grunde kostümmäßig und auch was Bühnenbild angeht, in der Zeit, in der Wagner gelebt hat. Also man könnte irgendwie Mitte 19. Jahrhundert und nur um natürlich so zu, also ich werde sehr, sehr allergisch, wenn ich höre, da will einer den Klassiker entstauben. Ja. Da muss man doch, also sagen wir mal, um Shakespeare zu Ende zu denken, muss ich schon ein gewisses Kaliber aufbringen. Und also bei den meisten, sie können es einfach nicht. Es ist noch was viel Gefährlicheres. Alle 10 Jahre kommt irgendwie, sagen wir mal, ein Revoluzzer, der ein Hammer Aufführung, sei es im Schauspiel oder im Musiktheater, auf die Bühne stellt. Das Gefährliche wird dann, wenn die Leute aus dem ländlichen Umfeld, die es mit Sicherheit nicht können, sagen, das mache ich jetzt auch. Also filmisch gesprochen Tarantino für Arme. Dann wird es sehr, sehr, sehr quälend. Ja? Also eine Zeit lang, ich kann jetzt mal nur vom Schauspiel rechnen, hat man gedacht, jeder, der sich einen alten Polunder anzieht und eine zu große Kassenbrille aufsetzt, der macht Volksbühne à la Castorf. Ja? Aber das ist es halt nicht. Ja? Da muss schon, man muss es in der DNA haben, der Spirit muss stimmen. Und ich glaube, gerade im Musiktheater ist man dann doch gefährdet, als Regisseur sich nicht vorwerfen lassen zu wollen, dass man dem Stück nichts Neues, keinen neuen Aspekt hinzugefügt hat. Und ja, und dann ist halt die Frage, welche Uniform hat Papageno an oder
Die Mannen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger, zum ersten Mal Chor.
Ja.
Das wollte ich Sie auf jeden Fall noch fragen. Wie haben Ihnen die Mannen gefallen? Und vor allem Siegfrieds Trauermarsch.
Ja, da ist ja immer die Frage, wie löst man das? Ja, da es meine erste Götterdämmerung war, weiß ich nicht, ob das teilweise auch sozusagen bildlich umgesetzt wird.
Gibt es, klar.
Ja, ich fand es großartig, dass der schwarze Lappen runtergeht und man, das sind ja eigentlich die zwei, sag ich mal, Abräumer für den Wunschkonzert-Fan. Siegfrieds Rheinfahrt und der Trauermarsch. So, auch bei der Rheinfahrt wird das quasi konzertant aufgeführt. Fand ich großartig, weil wie will ich die Rheinfahrt darstellen? Trauermarsch, ja gut, der wird aufgewagt, dann kann ich Fackeln bringen, ich kann keine Fackeln bringen. Ich fand auch gut, dass bei den Mannen, die sahen alle aus wie Hagen. Also es war ein Chor voller Hagen, schwarz, lange schwarze Perücke. Die Assoziation ist ja sofort da zu aktuellen Heeren, Söldnertrupps und so weiter. Und ich fand toll, dass das in einem quasi neutralen Bereich gehalten wurde und dem Zuschauer überlassen bleibt, was er damit verbindet. genauso ist ja am Schluss der Oper eine endlos lange Regieanweisung von Wagner da. Da habe ich gelesen, gibt es ja Aufführungen, wo die Regieanweisung eingeblendet wurde.
Das war in Stuttgart so, bei Konvitschny.
So, fand ich eigentlich eine sehr gute Idee, dass man mal liest und sagt, wie soll man das umsetzen, lieber Richard? Ja? Aber hier war das toll gelöst, auch wieder schwarzer Vorhang. Und es ging noch mal zweimal kurz auf in Szenen. Und dann haben mir hinterher Zuschauerinnen auf der Premierenfeier gesagt, dass sie das befremdlich fanden, dass Siegfried noch singt, nachdem er ermordet wurde. Gut, das ist ja eine Oper Standard. Und dass er dann auch nochmal im Bett vorhanden ist bei der großen Schlussarie von Brünnhilde. Da musste ich jetzt entgegenhalten, in der Zwingli-Metropole Zürich, für uns als Katholik absolut der Normalfall, dass der Verblichene wieder auftaucht und sagt, Kinders, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da drüben für eine Stimmung herrscht.
Nein, das ist natürlich ein großer positiver Effekt dieser Bühnenbildidee, ja, dass du durch das Drehen sozusagen sofort in imaginäre Räume reinkommst, wenn es mal steht, wenn es keine Drehbühne ist, dann steht's halt.
Ja. Nee, und das muss man auch sagen, Bühnenbildner Christian Schmidt, toll gelöst. Es sind ja dann auch so. Also ich muss schon sagen, dass ich dann doch ein großer Fan vom Rheingold bin, auch aufgrund der Story. Ja. Mir gefällt einfach auch diese Ehe-Story zwischen Wotan und Fricka, wo er sagt, Schatz, jetzt habe ich dir diese Burg gebaut, das ist auch wieder nicht recht. Und sie sagt, du hast dir diese Burg nur gebaut, um draußen Halligalli machen zu können. Ich setz mal Mutti in die Burg und du gibst draußen Gas. Ja. Und dann, wie löst man das mit dem Gold? Wie löst man, dass die Schwägerin mit Gold abgedeckt wird, dann ist noch eine Stelle frei, muss der Ring rein und so. Das war hier alles sehr einleuchtend und auch theaterpraktikabel gelöst.
Zum Siegfrieds Trauermarsch noch. Ja. Hören Sie die Rezeption dieses Stücks mit?
Ja, gut.
Die deutsche Geschichte?
Ja, gut, aber da kann man nun wirklich dem sympathischen, war glaube ich SPD-Mitglied Wagner, keinen Vorwurf machen, was hinterher mit seiner Musik passiert ist. Ja. Es gibt ja dieses legendäre Interview von Winifred Wagner mit Sieberberg, wo sie sagt, die Nazis haben überhaupt gar nichts kapiert von Hitler. Die sind da hingegangen, weil es sozusagen the place to be war. Ja. Und wo nun welche Musik zu was gespielt wird, da kann man dem Komponisten keinen Vorwurf machen. Was ist nicht schon alles mit der Demol-Toccata von Bach passiert?
Ja. Andererseits, wenn Winifred Wagner in dem Interview sagt, USA, unser seliger Adolf, wenn er jetzt um die Ecke käme, ich würde ihn freudig begrüßen. Ja, in den 50er Jahren bin ich jetzt auch nicht ganz unproblematisch.
Nein, aber das ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Ja, da gibt's ja, und das würde ich wirklich mal in Schulen zeigen. Der andere Klassiker ist das Interview, was Günter Gauss, lange Zeit Chefredakteur des Spiegel und dann ständiger Vertreter der BRD in der DDR, mit Hannah Arendt geführt hat. Ja, wo sie auch sagt, letzten Endes, die Nazis waren nicht das Problem, da wusste man, was man zu erwarten hatte. Das Problem waren die vermeintlichen Freunde, die einer nach dem anderen umgekippt sind, als es ernst wurde. Also dann hinterher immer schlauer sein zu wollen und also ich finde, das Interview hat sie gemacht, das hat sie so gemacht, wie sie es macht. Und auch da wissen wir ja dann, wie die Konsequenzen waren und wie sich die ganze Sache weiterentwickelt hat. Aber jetzt hinterher so besonders schlau sein zu wollen, ist jetzt nicht mein Ding.
Die Geschichte war ja knapp davor, dass sie ganz anders ausgeht, weil nämlich hat nicht viel gefehlt und Richard Wagner hätte den grünen Hügel in Zürich gebaut.
Ja, habe ich nur nebulös und wie war es im Detail?
Woran? Naja, also vielleicht die Verhältnisse im Hause Wesendonck hätten nicht ganz so krass ausfallen dürfen. Vielleicht
dass man nur mal der Gattin Küsschen gibt aus Dankbarkeit, dass der Mann alles finanziert, sollte auch nicht wieder schlecht geredet werden.
Aber der Gedanke, dass sozusagen der grüne Hügel am Zürichsee, das war wirklich ein Gedanke, der in seinem Kopf war, real geworden wäre, das ist doch schon irgendwie eine schöne Vorstellung.
Ja, aber sagen wir mal, mit Zürich ist ja eh eine wahnsinnig attraktive Stadt. Dass die Gemeinde nach Bayreuth gequält wird, das ist ja das Großartige. Ja, dass man dorthin muss mit einem der faszinierendsten deutschen Dialekte, dem Fränkischen, und sich da, also das passt schon, das ist ja auch schon sehr Walhall, ja? Also ihr müsst, wenn ihr die Götter hören wollt, müsst ihr nach Bayreuth kommen. Also das soll jetzt hier die Leistung hier nicht schmälern und so, aber letzten Endes singen ja die auch alle in Bayreuth.
Waren Sie schon mal in Bayreuth?
Nein, noch nie. Noch nie. Ich war lange Zeit davon abgeschreckt, weil es so schwer war, Karten zu kriegen. Und jetzt, wo Karten leicht zu kriegen sind, bin ich wieder zu snobbistisch, um zu sagen.
Hätte Sie das nicht mal gereizt, die Wagenauffahrt, die berühmte Wagenauffahrt auf dem roten Teppich mit Margot Werner, Roberto Blanco?
Da muss ich wirklich sagen, das sind ja noch zwei Stars, die Sie da nennen. Ja, das sind ja noch zwei Megastars. Aber wenn ich da sonst, wer denn sonst alles geht, das würde wirklich meinen Marktwert runterziehen. Da hätte ich ja gegenüber der Oper Zürich gar keine Verhandlungsposition mehr, wenn Fotos von mir auftauchen, wo ich da vielleicht noch mit dem Schirm oder sowas stehe. Nein. Also das Bayreuth ist mit Sicherheit ganz großartig. Und ich habe mal abends rumgezappt und komme rein in Tristan und Isolde, Dirigent Thielemann, live aus Bayreuth, bin dran geblieben. Ja.
Sie gucken Oper im Fernsehen?
Ja, ich bin dran geblieben, weil es für mich wirklich, ich hatte den Eindruck, ich habe eine Schlacht gesehen. Ich habe mich gefragt, wie kann man das aus Sicht der Sänger durchhalten? Mhm. Ja. Und auch Thielemann mit dem Orchester da unten drin, ja, eigentlich schweißüberströmt. Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, auch gar nicht in Klamotten, also Frack und so weiter, sondern in Polohemden. Und wie, wahrscheinlich sind da unten 70 Grad.
Ja, ist so.
So. Und ich war, und dann ist halt auch zum Beispiel so, das ist für mich so ein Kriterium, ich kenne einen Schauspieler oder einen Sänger nicht, ich kenne auch das Stück nicht, aber ich sage ja, hoppla, was ist das denn? Mhm. Und das war zum Beispiel der Marke Georg Zeppenfeld. Mhm, den habe ich dann hinterher gegoogelt. Dann stelle ich fest, das ist der Marke, ja, rauf und runter und im Holländer und überall mit dabei. Also eine der Säulen in Bayreuth. Und das finde ich dann immer so ein Kriterium, wenn ich weder das Stück noch den Sänger kenne, aber plötzlich sage, das ist aber toll, was ist das denn? Ja. Und so bin ich dann, habe ich das Buch gelesen, Mein Leben mit Wagner. von Thielemann, ja, was ich sehr gut fand für den Laien, ja, weil ich toll finde, dass er aus so einer Kapellmeisterposition argumentiert, ja, da fallen dann auch so Sätze wie, wer Zar und Zimmermann nicht kennt, kapiert auch nicht die Meistersinger. Muss man nicht zustimmen, ja, aber für mich ist es ein Punkt, mal gucken, was ist denn mit Zar und Zimmermann? Oh, stelle ich fest, Peter der Große, ja, haben wir da nicht einen aktuellen Bezug? Ja, so, und so kommt man, wie es im Rheinland heißt, vom Hölzgen auf Stöcksgen. Und da ist eigentlich, ich bin eigentlich froh, dass ich auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar bin, damit ich mich da rund um die Uhr mit sowas beschäftigen kann mittlerweile.
Sehr gut. Und letzte Frage zum Ring. Wo sehen Sie sich selbst? Was wäre Ihre Lieblingsrolle?
Loge, ganz klar, ja.
Ganz ehrlich, ich habe es nicht anders vermutet.
Nein, es ist traumhaft.
Es ist natürlich aber auch die, haben Sie sich natürlich die sympathischste Rolle rausgesucht.
Ja, aber ich habe mehrere, also hier Matthias Klink.
Warum? Ja, beschreiben Sie es mal, warum
Loge? Naja, also Loge ist ja, also ich würde sagen, es ist der Strippenzieher. Ja?
Der Feuergott.
Feuergott, der auch sagt, ihr Lieben, ich bin in eurem Auftrag unterwegs. Wo ist das Problem? Ja. Und meine Lieblingsszene von ihm ist dann, als am Schluss, vorher kommt noch diese schöne Arie, ist es Froh oder Donner? Einer von den beiden, der dann also singt, jetzt geht's los, ja. Und dann gehen die über die Brücke rüber nach Walhalle und er steht am Rand und sagt, da gehen sie hin.
Er sagt, ihrem Ende gehen sie entgegen.
Die Narren oder die Verrückten oder die Idioten, irgendwie so ein Begriff kommt, ja. Und das ist schon toll, ja. Und
das heißt, das ist natürlich auch, gehört zum Loge dazu, er will mit dieser Götterwelt nichts zu tun haben. Ja, und ist es am Ende natürlich dann auch nicht gewesen.
Nee, er ist so ein Top-Anwalt. Ja? Der sagt also, ich bin für den Rechtsstaat und jeder hat das Recht, im Rechtsstaat verteidigt zu werden, egal was er gemacht hat. Ich halte mich an das Gesetz. Es gibt entweder lebenslänglich oder Freispruch. Aber zunächst mal schaue ich mir mal die Fakten an und er wird losgeschickt, also, und dann muss er ja auch mit Wotan runter.
Ich finde das viel zu seriös, wie Sie das sehen. Also ich sehe das eher so wie diese Fixer, von denen Donald Trump in Amerika doch einige verschlissen hat, die jetzt dann gegen ihn aussagen.
Rudy?
Ja, oder wie heißt der, Cohen, der andere? Oder?
Ja, gut, aber das ist, der spielt, ja, das könnte es auch sein, ja. Also man könnte ja auch so eine kleine Anspielung, aber das ist dann technisch nicht einfach, dass zum Beispiel Loge in einer Arie das Haarfärbemittel übers Gesicht läuft, wie es bei Giuliani passiert ist in so einer Pressekonferenz.
Herr Schmidt, ich habe Sie gefragt, ob Sie, wie wir das immer bei unserem Zwischenspiel-Podcast machen, uns Musik mitbringen können. Und dann haben Sie ein Klavierstück mitgebracht und das wollen wir jetzt mal hören. Das war Traumeswirren aus den Fantasiestücken Opus 12 von Robert Schumann, gespielt von der unvergleichlichen Martha Argerich. Warum dieses Stück?
Ich habe Martha Argerich bei einem Konzert gesehen in der Philharmonie in Köln und da war das die Zugabe. Und das Konzert war eh schon toll und dann kam sie zur Zugabe raus, setzte sich an den Flügel und fing an. Also nicht nochmal sozusagen, also eigentlich halb im Sitzen fing sie schon an. Ja. Und ich kannte das Stück natürlich vorher nicht, war schon mal begeistert von mir, dass ich zu einer Elite gehöre, die den Genitiv erkennt im Titel Traumes Wirren. Und hoffe, dass ich dadurch niemand ausgrenze. Ja. Wir Theaterleute wollen ja auch Schwellenängste abbauen und neue Schichten gewinnen und versuchen, junges Publikum Mitte 50 in die Häuser zu kriegen. Dann habe ich mir die Noten besorgt. Hatte erstmal überhaupt Schwierigkeiten im Notenbild zu erkennen, wo passiert was. Mhm. Und dann habe ich versucht, die Fingerchen auf die Tasten zu legen und da war überhaupt nicht dran denken, auch nur drei Takte hinzukriegen. Ja. Geschweige es denn so perlen zu lassen, wie das Martha Argerich macht.
Ich hätte gedacht, dass Sie spielen es selbst.
Nein, nicht dran zu denken, nicht dran zu denken. Also ich spiele für mich jetzt wieder die sogenannten, Musikliebhaber wissen, was ich meine, die sogenannten einfachen Haydn-Sonaten. Ja.
Ah, wirklich?
Naja, das ist für den Klavierschüler, sag ich mal, technisch machbar. Aber es hat natürlich nichts damit zu tun, wenn Craig Haydn spielt, wo man sagt, das ist das Tempo. Ja. Ah, so ist der Bogen gemeint. Ja.
Robert Schumann, musikalische Haus- und Lebensregeln, die er geschrieben hat für Leute, die in der Musik was werden wollen. Bisschen biedermeierlich, aber vielleicht doch sehr treffend. Und er empfiehlt das wohltemperierte Klavier, jeden Morgen zu spielen.
Ja, ja, das müsste ja möglich sein für alle, die...
Machen Sie das auch? Können Sie das?
Die einfacheren Sachen. Also ich kann auch die ersten zwei Seiten aus dem italienischen Konzert, ja, die ich aber von Bach, die ich aber mit so einer Kleinbürgerbeflissenheit so schnell spiele, die kriege ich auch in dem Tempo ganz gut hin. Aber es ist natürlich vollkommen peinlich, weil der Schlusssatz ist ja dann presto. Und wenn ich auf den ersten zwei Seiten so ein Tempo habe, was mache ich dann mit meinen Fingern im Ding? Aber das ist, ich brauche jam bam 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 bei da, jam bam bam di lam bam. Und dann mache ich auch ein bisschen so Glenn Gould für Arme. Ich stelle den Klavierhocker niedriger und summe so ein bisschen mit.
Das heißt aber, es gibt zu Hause einen Steinway.
Ja, muss ich darf das sagen, weil ich ihn bezahlt habe. Ja, und das erste Mal, als ich gutes Geld verdient habe, ja, als ich bei einem ARD-Redakteur das Weiße im Auge gesehen habe, als ich ihm die Gagenvorstellung genannt habe, davon habe ich mir den Flügel gekauft.
Okay, also ja,
das war immer mein Traum, so einen Flügel zu haben.
Sie sind doch ein Kulturmensch.
Ja, das gilt ja, also das gilt ja auch mittlerweile als bürgerlich, wird ja auch negativ ausgelöst. Auch Klavierunterricht gilt als Zwang. Also Kinder sollen emotional einfach das mal mit der Musik machen, was das mit ihnen so macht, was mit ihnen passiert. Aber jetzt Tonleitern über und so gilt schon wieder als Post, Prä oder irgendwas, ja. Und ich hatte aber den knallharten Klavierunterricht bei Kirchenmusikdirektor Otto Lehmann in Nürtingen am Neckar. Und da gab's auch mal im Takt Schläge auf den Hinterkopf. In the old days.
Ich habe diese musikalischen Haus- und Lebensregeln mal mitgebracht. Ja. Zum Beispiel eine wichtige Lebensregel. Klimpere nie. Spiele immer frisch zu und nie ein Stück halb.
Ja, das ist bei mir, ich habe so ein Medley für mich privat, was ich einfach mal so zwischen Zähne putzen und bis der Kaffee durchgelaufen ist, mal so anklimpere. Das geht eigentlich los mit dem Intro von Ehrenwertes Haus von Udo Jürgens, weil das ja klassikmäßig angelegt ist. Die Lampadlam, die Lampam, bam, bim, bedle. Dann kommt in derselben Tonart Saturday in the Park von Chicago. Auch nur der Anfang.
Wie geht das?
Di-di-ba, di-di-di, I thought it was the 4th of July. Aha. Dann kommt der Anfang von Bad Bad Leroy Brown. Well, the south side of Chicago. Und zwar bis in der ruppigeren Version von Jim Croce, der es geschrieben hat. Mhm. Man kennt es ja hauptsächlich von Frank Sinatra. Und dann geht es in den Anfang der ersten Klaviersonate von Beethoven, F-Moll. Und dann ist Schluss. Weil weiter kann ich's nicht. Ja. Und dann ist auch der Kaffee fertig.
Und insofern, dann gehen Sie beschwingt in den Tag.
Dann gehe ich beschwingt in den Tag und muss, ich glaube, das ist, was Schumann gemeint hat, aber in der Schlussphase konnte er es nicht mehr so auf den Punkt bringen. Ne?
Ja. Lass dich durch den Beifall nicht irre machen. Der Beifall der Künstler sei dir mehr wert als der des großen Haufens.
Na, wir alle müssen leben, ja. Das ist auch, wenn ich höre, hast du nicht Angst, dass du Applaus von der falschen Seite kriegst? Und ich sage, du, es ist wahnsinnig schwer, überhaupt Applaus zu kriegen, ja. Wenn ich jetzt noch die Seite vorher checken soll, kann ich es bleiben lassen. Also, wenn gejubelt wird, hat das Publikum recht.
Such unter deinen Kameraden die auf, die mehr wissen als du.
Ja, das ist nicht einfach, das ist nicht schwer. Ja, also, ich lebe ja wirklich davon.
Deutscher Versprecher.
Ja, wirklich, er hat nicht umsonst gelebt, der alte Sigi. Aber ich lebe ja wirklich davon, ich habe einfach toi 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 ein ganz gutes Gedächtnis. Ja, und ich scanne so Texte. Also wenn ich so Essays oder sowas lese von Leuten, die in einem Thema Bescheid wissen, dann sage ich, der Satz ist gut, den merke ich mir mal. Und den bringe ich dann. Und dann muss ich mit dem falschen Verdacht leben, ich würde mich in den Bereichen auskennen. Ja, ich habe einfach sozusagen einen Textspeicher und habe vor allem keine Hemmung, den Satz dann abzuschießen. Liege auch völlig falsch in Jahreszahlen oder Namen und so. Habe aber dann wiederum mal von einem Experten den Satz gelesen, wo das schlechte Gedächtnis des Augenzeugen auf die Schludrigkeit der Historiker trifft, dort entsteht Geschichte.
Also da muss man sich irgendwie von frei machen, dass das
total kann. Total. Also das ist wirklich, also ich bin felsenfest überzeugt, dass Entscheidungen der UNO oder der USA aufgrund dessen treffen, dass ein amtierender Leistungsträger sagt, was war das nochmal, Slowenien oder Slowakei? Ja, dass man die Länder nicht ganz so wieder. Ich meine, Trump hat ja gefragt, gehört Finnland zu Russland? Ja, da muss man mittlerweile ja sagen, noch nicht. Und also da sollte man keinen Respekt haben. Und ich dränge mich ja nirgends auf. Ich werde angefragt. Das heißt jetzt neudeutsch Keynote Speaker. Mhm. Ja, das habe ich in einem anderen Buch gelesen. Das ist die Definition von Populismus. Ich verstehe nichts davon, wurde aber gebeten, darüber zu sprechen. Das ist mein Geschäftsmodell. Also ich rufe ja nicht an und sage, kann ich hier über Van Gogh oder was weiß ich sprechen? Das heißt, wir haben den Jahrestag der katholischen Landfrauen, würden Sie sagen, Van Gogh, da bin ich ganz Ohr.
Haben Sie nicht früher herabgeschaut auf die Menschen, die Baumarkteröffnungen moderieren?
Nee, weil, also exakt, das ist ja meine wirkliche künstlerische Heimat. Und ich sag mal ganz ehrlich, eine Baumarkteröffnung moderieren, das müssen Sie können. Ja, weil das ist ja Shakespeare. Nein, das ist ja wirklich so. Es gibt ja also Doktorarbeiten. Warum tritt diese Figur erst im dritten Akt auf? Weil der Schauspieler, der da auftritt, der musste Limonade verkaufen zu den Shakespeare-Aufführungen im ersten Teil. Ja. Und wenn ich einen Don Giovanni singe, da habe ich ja Mozart im Hintergrund. Da muss ich es noch technisch schaffen. Aber beim Baumarkt haben sie eine Kundschaft, die sagt, will ich gar nicht. Also das laufende Publikum auf dem Markt zu kriegen, da fängt ja der Job wirklich an. Meine tollsten Erlebnisse auf der Bühne waren die, wo das Publikum völlig gegen mich war. Davon gibt es genügend. Und die schönsten davon wurden um 20.15 Uhr live in der ARD gesendet unter dem Decknamen Verstehen Sie Spaß.
Was Sie nicht so lange gemacht haben.
Immerhin 3 Jahre. Ja, und was quotenmäßig aus damaliger Sicht ein Desaster war, hat mir aber einen riesigen Spaß gemacht, vor allem natürlich die Generalproben, die nicht aufgezeichnet und gesendet wurden. Da waren die Karten sofort weg, weil da habe ich richtig auf den Putz gehauen. Das Problem war das war dann deren Effekt für mich, die Generalproben blieben so fantastisch, dass ich zur eigentlichen Sendung keine Lust mehr hatte. Ja, und das macht es natürlich dann ein bisschen schwierig, aber da muss man durch, denken Sie, was Wagner alles...
Oder sind Sie an dem großen Schweizer Kurt Felix gescheitert?
Nein. Kurt, ich kann Ihnen sagen, wie das ist. Sie hören ja zum Beispiel von dem Sender nie, wir schmeißen dich raus. Ja, sondern es kommt ein Redakteur, hat ein bisschen so einen flackernden Blick und sagt, also eins ist klar, für diese Show kämpfe ich mit Herzblut. Dann habe ich schon immer beim nächsten Sender angerufen. Wärt ihr interessiert? Ja, weil hier kreuzt sich was zusammen. Und was mich gekillt hat in der Mahnung des großen Publikums, wenn ich nach der Sendung montags an die Tankstelle kam, sagte der Tankwart zu mir, hör mal, Sie machen das super, aber bei Kurt Felix waren die Filme besser. Ja, und das war so eine wichtige Erfahrung. Der Satz, bei Kurt Felix waren die Filme besser, das ist der Satz, gegen den Sie nicht ankommen. weil das ist so dahingesagt. Das meinen die Leute auch gar nicht böse. Sie haben vermutlich auch recht. Ja, und das ist, also sie kriegen nie gesagt, wir möchten jetzt in Ruhe sprechen, ja, sondern dann hört natürlich nach einem halben Jahr auch der erste Fernsehredakteur den Satz, bei Kurt Felix waren die Filme besser. Dann kriegt der die Flatter und so weiter, aber da müssen sie wissen, dass das Geschäft so läuft. Das ist einfach, es ist uns dann gelungen in Zusammenarbeit mit meinem Partner Fred Kogel, immer sozusagen, wenn uns der eine Sender das Kündigungsschreiben hingelegt hat, haben wir gesagt, das ist gut, weil wir haben den Kuli eh noch in der Hand vom neuen Sender, wo wir gerade schon unterschrieben haben. Also so haben wir uns eigentlich über 20 Jahre ganz gut gehalten.
Wir driften immer weiter ins leichte Metier ab.
Ist kein Fehler für um die Leichtigkeit bei so einem schweren Zyklus wie der Götterdämmerung oder dem Ring reinzukriegen, ja? Ich finde immer, man muss die Operette im Hintergrund haben, weil schwer ist ja eh schon das Thema.
Da hören wir jetzt mal rein in die Operette.
Ja. Oh Vaterland, du machst bei Tag mir schon genügend Mühe und Plag. Die Nacht braucht jeder Diplomat, doch meistenteils für sich privat. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo, weil man die ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chef berichten, na, so tu ich's meistens selber nicht. Ich sprech und halte ich niemals ein. Ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir. Ich find, es gibt zu viel Papier. Ich tauch die Feder selten ein und kommt auf ihn. Kein Wunder, wenn man so viel tut, was man am Abend gerne ruht. Und sich bei Nacht, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt.
Heute gehe ich ins Maxim aus der lustigen Witwe von Franz Lehár. Ich habe eine Aufnahme rausgesucht mit Herbert von Karajan, ganz seriös, mit den Berliner Philharmonikern und René Kollo als Danilo.
Ja, macht er großartig. Der Danilo Now and Forever ist natürlich Jopi, also zumindest beim deutschen Fernsehpublikum.
Habe ich eine Aufnahme gefunden als 100-Jähriger bei Spotify, dachte ich, ich nehme lieber René Kollo.
Ja, also das ist natürlich eine völlig andere Art, weil, sagen wir mal, Hesters war ja nicht ein Sänger in der Kategorie von René Kollo, ja, aber es war halt Jopi, ja. Also ich bin großer Fan der lustigen Witwe, ein Hit am anderen, und bin natürlich wahnsinnig neugierig, wie neueste Inszenierungen der lustigen Witwe aussehen werden, weil ja doch vieles gesagt wird, was unter Political Correctness-Punkten eigentlich zumindest schwierig ist. Also wenn ich den Text von heute gehe ich zu Maxim ernst nehme, ist es ja in gewisser Weise eine beschwingte Verherrlichung der Prostitution.
Wir haben in Zürich die Chartersfürstin gemacht mit Annette Dasch, die Sie auch kennen.
Na, das heißt kennen, bewundere sie zutiefst. Wir haben zusammen in Wien die Du Barry gemacht.
Ja. Ich weiß, ich war dort, ja. Und auch da war das Problem, also wenn man das diese Altherrenwitze heute zeitgemäß bringt, muss man ganz schön ran ans Stück, sagt der Dramaturg, um das überhaupt...
Ja. Aber es ist ja, also die Story der lustigen Witwe ist fantastisch. Reiche Pariser Witwe finanziert ihr Heimatland auf dem Balkan gegen den Untergang. Ja? Was ist mit dem Weibermarsch? Ja, das Studium der Weiber ist schwer. Ja? Also ich bin sehr gespannt. Die Musik ist großartig. Es sind fantastische Rollen. Und darf ich da vorausgreifen, dass ich gehört habe, dass es hier im Hause kommt?
Ja, natürlich. Ja. Es ist eine Premiere in dieser Spielzeit, Die lustige Witwe, in der Regie von Barry Kosky mit Marlies Petersen als Witwe.
Und mit Michael Volle als Danilo? Und wir waren auf demselben Gymnasium in Nürtingen.
Ah, wirklich?
Ja, Volle ist, glaube ich, 4 Jahre nach mir, hat er Abi gemacht oder so, eine Weltkarriere, ja. Das ist natürlich eine wahnsinnige Konstellation, ja.
Aber Sie haben das doch auch mal selbst inszeniert, wenn ich das richtig im Archiv geblättert habe.
Ja. Es war in der Reihe Vorsicht an der Theke. Ich stand an der Theke des Staatstheaters Stuttgart und da kam der Intendant Meier aus Düsseldorf, von dem ich nicht wusste, dass er der Intendant ist. In Düsseldorf und sagte, sag mal, würdest du nicht mal gerne Operette inszenieren? Und das war die Phase, wo ich mir auch zugetraut habe, parallel die UNO und Real Madrid zu leiten. Ja? Und sagte, klar, Operette, Logo. Deutsche Oper am Rhein klingt nicht schlecht für den Einstieg. Fangen wir an. Stellte dann auf dem Nachhauseweg fest, ich kann das ja gar nicht. Ja? Jetzt möchte ich niemandem im Musiktheater zu nahe treten, aber ich habe zum Beispiel von Katharina Wagner gehört, die mal Gast in meiner Show war, dass gut die Hälfte der Musiktheaterregisseure keine Noten lesen können. Ja, also dachte mir, das wird schon was. Dann war es mir aber doch mulmig und dann habe ich den Kollegen Christian Brey, Komödienspezialist, mit dem ich 2 schöne Sachen in Stuttgart gemacht habe, gesagt, können wir das nicht zusammen machen? Abgekürzt lief es so, er hat inszeniert, ich war der Pressesprecher. Ja. Wir wurden fürchterlich verprügelt von der Presse, vermutlich nicht ganz zu Unrecht, aber dass die Bude war, weiß nicht wie oft, das ist für 12, 14 Mal ausverkauft und es war so, ich habe mir der Nachmittagsvorstellung angeguckt, um zu sehen, wie das Publikum reagiert, Damen in den besten Jahren küssten mir die Hände, endlich mal keine moderne Inszenierung, sondern eigentlich der schönste Platz ist an der Rampe, frontal ins Publikum, Lippen schweigens, flüstern Geigen und Wilja, mein Waldvögelein und war dann meine, mir sind hinterher, ich sage nicht die Häuser, noch andere Opernregien angeboten.
Wirklich
war? Ja, und ich war jedes Mal sehr, sehr gefährdet, aber ich bin zwar wahnsinnig, ja, aber also eine gewisse Schleue oder einen gewissen Instinkt habe ich mir doch bewahrt. Und wenn ich sehe, was in der ersten Reihe des Musiktheaters heutzutage geliefert wird an Regie, muss ich sagen, kann ich nicht. Schade eigentlich, weil ich würde mich
natürlich... Ich gucke auf Ihren Mund ohne Ironie.
Ohne, nee, weil das ist eigentlich, dazu bin ich dann sozusagen auch zu sehr... Freund des zweiten Teils im Begriff Show Business. Ja, also ich möchte auch nicht sozusagen es meinen Gegnern so leicht machen, dass ich nochmal so ein Türchen aufmache, wo man sagt, wenn ich die Vernichtung lese in der Kritik, er hat leider recht. Ja, ich kann es nicht. Und
ich habe mir so gedacht, wenn Harald Schmidt als Regisseur, da haben Sie sich doch bestimmt vorher überlegt, wie möchten Sie als Regisseur auftreten? Also eher so alte Schule, rumschreien und fertig machen oder wie man modern sagt, wertschätzend und motivierend?
Ja, also ich war sozusagen, ich sah mich in so einer Mischung aus Peter Zadek und Heiner Müller. Ja, also das heißt, ich darf das hier vor unserem erwachsenen Publikum sagen. Mir hat ein großer Schauspieler aus DDR-Zeiten gesagt, Heiner Müller hat immer dieselbe Antwort gegeben, wenn er gefragt hat, warum macht er das? Der will die Vögeln. Das war die Regieanweisung, ja. Und ich hätte gedacht, ich lasse die Künstler erstmal machen und sag dann, finde ich gut oder langweilig. Willst du das an der Premiere auch nur so machen? Was ich nicht wusste, zumindest damals, Deutsche Oper am Rhein ist natürlich schon über 10 Jahre her, ich kriegte am ersten Probentag erstmal gesagt, wer an der Premiere alles nicht da ist. Also das heißt, das wusste ich nicht, dass Künstler proben, aber andere singen. Die Premiere war zumindest damals so und. Fantastischer musikalischer Leiter, Axel Kober. Mhm. Ja, also da war schon was geboten, aber mit dem reinen Betrieb, die Damen und Herren des Chores, wer hat Ruhezeiten? Gäste, asiatische Künstler im Chor, die im Vertrag haben, dass sie ihre Brille weiter tragen dürfen, auch auf Aufführungen und so weiter, kannte ich alles nicht. Ja, ich bin ja aufgewachsen mit den Schilderungen von Starregisseuren, die geschrien haben, du Faschistensau, geh ins Klo und spül dich runter. Ja, so, das hat sich ja zum Glück geändert. Und ich merkte aber ziemlich schnell, ich kann es nicht und habe viele Interviews gegeben, was mein eigentlicher Job ist. Und der Christian Brey hat das, finde ich, gut gemacht. Aber man erwartet halt heutzutage im Musiktheater was anderes. Und ich glaube, wenn ich vielleicht, bevor ich mich in den endgültigen Ruin begebe, dass ich ein Stück nehme, was nicht viele Personen hat. Also Chor würde ich mir überhaupt nicht zutrauen, ja. Und dann habe ich natürlich festgestellt, ich brauche eine Top-Besetzung. Wenn ich eine Top-Besetzung habe und einen fantastischen Bühnenbildner, ja, der mir das Ganze schon mal hinstellt und erstklassige Leitung im Graben, dann würde ich mir das...
Ist das jetzt ein Bewerbungsgespräch?
Nein, weil ich kriege natürlich dann sofort, es sind zwei Freilichtbühnen und ein Haus im unteren Mittelfeld, was mir dann anbietet. Genauso kriege ich andauernd den Frosch in der Fledermaus angeboten. Mhm. Ja, mache ich nicht. Ja. Funktioniert nicht, mit mir zumindest nicht, weil die Leute erwarten dann aktuelle Bezüge. Das ist schnarchlangweilig, weil was soll ich, wenn ich in der Gegenwart einen aktuellen Bezug als Frosch mache, ist es nicht das, was das Publikum der Fledermaus hören möchte und so, funktioniert nicht und so. Und das ist dann einfach ja doch, wieso haben wir heute Abend... Also es müsste dann heißen an der Oper Zürich, wieso wird denn heute Abend nicht geprobt? Harald hat eine Bauprobe in Paris. Ja. und da das nicht eintritt, zum Glück für mich und das Publikum und vor allem die Künstlerinnen und Künstler, ist das, also dieser Satz, Schuster, bleib bei deinem Leisten, den möchte ich eigentlich wieder mit Inhalt füllen.
Aber Sie haben ja schon immer wieder Ausflüge ins Theater hinein, ja, die Sie sich gestatten. Und meine Fantasie ist, dass Sie dieses Milieu, diese Kantinenwelt, die schlecht gelaunten Requisiteurinnen oder so, dass Sie das irgendwie auch brauchen,
ja,
oder?
Ja, total. Machen wir mal die Pathoskiste auf. Die Bühne ist in gewisser Weise ein heiliger Raum. Es gibt Leute, die sind Bühnenmenschen und es sind keine Bühnenmenschen. Und jetzt kommt das Tolle. Ein Bühnenmensch kann auch die Putzfrau sein. Wenn ich jemanden sehe, der die Bühne putzt, kann es sein, die passt dahin. Und dann gibt es Reinigungskräfte, die würden überall putzen, aber die haben mit dem Theater nichts zu tun. Ja, ich mag auch die Figur des Pförtners. Mhm. Ja? Und ich stelle fest, weil Sie sagten schlecht gelaunte, ich habe nur mit erstklassigen Requisiteuren und Requisiteuren.
Das war jetzt böse von mir.
Ja, nein, gar nicht. Gibt es ja auch. Aber die super motiviert sind, wenn man sie machen lässt. Ja, wenn man jetzt denkt, pass auf, ich brauche da eine Kaffeetasse. Dann kommen die mit 10 Kaffeetassen zur Auswahl und sagen, was willst du denn für eine und so. Und dann denkt der mit, der kann mir auch sagen, warum er die und die vorgeschlagen hat. Und ich finde, auf der Bühne muss bar bezahlt werden. Selbst im Film kann ich noch tricksen. Im Film habe ich als Schauspieler eigentlich gar keinen Einfluss. Wie wird geschnitten? Bin ich überhaupt noch in dem Film drin, den ich gedreht habe? Und. Auf der Bühne wird abgeliefert in dem Moment, wo der Saal dunkel wird und der Lappen hochgeht. Und das ist ja auch das Großartige hier gewesen gestern Abend wieder. Da findet ein Wahnsinn statt auf der Bühne und eine halbe Stunde später ist alles abgebaut und man steht eigentlich auf den Brettern und trinkt einen Wein und macht Premierenfeier. Ja.
Vielen Dank, Herr Schmidt, für diesen Podcast.
Großartig. Immer ein Vergnügen und für mich wirklich eine tolle Sache, hier in Zürich mit dabei sein zu können und hier auftreten zu dürfen.
Ja, Sie kommen ja nochmal.
Im Mai. Ja, 15. Mai oder so. Und das ist auch eine tolle Sache. Das wirklich. Das kapieren Leute nicht, weil die Leute irgendwie glauben. Für mich ist eine tolle Sache, da fliege ich von der Wiederaufnahmeprobe der Dubarry nach Zürich, mache den Abend und dann geht's wieder zurück zur Probe nach Wien.
Dann können Sie natürlich in Wien sagen, nee, ich hab am Opernhaus Zürich.
Und ich kann auch in Zürich sagen, lass mich mal kurz, nee, da habe ich noch eine Generalprobe in Wien. Und das ist für jemand, der im kleinen Haus der Städtischen Bühne Augsburg angefangen hatte, ja, eine tolle Belohnung. Jetzt hätte ich fast gesagt, am Ende eines Bühnenweges, aber ich würde sagen, auf dem Höhepunkt einer Bühnenkarriere.
Also vielen Dank, Herr Schmidt.
Ja, danke.
Das war Zwischenspiel, der Podcast aus dem Opernhaus Zürich mit Klaus Spahn und in der Technik Tino Marthaler.